Hallo meine lieben Freunde des Podcasts über Köthen. Heute schauen wir vorwärts in die Vergangenheit. Das klingt erstmal ein bisschen verrückt. Wir haben auch keinen DeLorean dabei, so viel kann ich schon sagen. Aber wir haben die Frau bei uns, die sich um die Hütung der Vergangenheit, und ich habe zum Glück nicht gesagt, die Verhütung der Vergangenheit, seit 40 Jahren gekümmert hat und heute ihren letzten Arbeitstag hat. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Stefan B. Westphal und mit mir im Podcaststübchen Martin Olenicki.
Hallöchen.
Und wir haben es gerade schon gesagt, der ein oder andere hat es vielleicht schon erahnt. Monika Knof ist bei uns. Hallo.
Hallo.
Ne, die Vorsitzende des Vereins für anhaltische Landeskunde in Köthen und Umgebung. Sie war ja bis heute tatsächlich nach ihrem Feierabend hat sie hier vorbeigeschaut. Die Leiterin des Stadtarchivs ist jetzt noch mit umgezogen und durfte sich sogar ins Goldene Buch einschreiben. Na, also wir sind ja tatsächlich, Martin,
da kannst du mal, eines unserer Lieblingsthemen.
Eines unserer Lieblingsthemen, weil wir haben uns schon, wir haben uns schon über den ein oder anderen aufgeregt, der sich da so einschreiben durfte in der Vergangenheit. Aber wir müssen ganz ehrlich sagen, als wir dann erfahren haben, dass du dich da einschreiben durftest, haben wir gesagt, die hat es auch verdient.
Ja. Das ist ja schön.
Ja, kurze und knappe Antwort, so sind wir Monika Knof gewohnt. Das war es dann auch für heute.
Es war ja bis jetzt immer so ein bisschen, wir haben überlegt sozusagen, was ist eigentlich die Bedeutung von so einem goldenen Buch und hatten dann so für uns so als Erklärung rausgegeben, das muss schon, da tragen sich Leute ein, die sich sozusagen um die Stadt selbst verdient gemacht haben und da zählen sie in jedem Fall dazu, dass man sagen kann, 40 Jahre waren es jetzt, ne? In
ja,
diesem
ja,
dieses Archiv geleitet und da auch so ganz viel gemacht. Das ist einfach auch ein was so ganz wichtig zum Kern und zur Identität einer Stadt dazugehört, also eigentlich zum Identität von allem. Du musst deine Geschichte kennen, du musst wissen, wo du herkommst, um überhaupt zu wissen, wo du hin willst. Also das ist ja so ein, und so verstehe ich immer so Archive. Und die sind ja dann auch mal ganz unterschiedlich und ganz spannend.
Aber sie war ja jetzt nicht nur die Hüterin der Erinnerungen. Das ist übrigens ein schöner Titel für die Folge. Gut. Die Hüterin der Erinnerungen. Sondern sie hat ja auch rechts und links ganz viel gemacht. Sie war ja schon mal bei uns zu Gast, wo es um die jüdische Geschichte in Köthen ging.
Ja, ein ganz spannendes Thema.
Ganz viel publiziert. Und ich erinnere mich zum Beispiel, und das wird bei vielen, vielen im Wohnzimmer im Schrank stehen oder auch unter dem Tischbein liegen, zum 900. Geburtstag von Köthen dieses wahnsinnig dicke Buch mit 900 verschiedenen Fotos aus Köthen, Vergangenheit. Hast du das
auch? Gab es ein Buch?
Ja.
900 also wir hätten noch welche.
Sehr gut. Ja. Nee, ich hab das 800 Jahre Anhalt Buch, das ist auch so dick geworden, daran kann ich mich erinnern, aber das… Nein, 900 Jahre Köthen habe ich nicht.
Ja, doch, das war das Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr. Genau. Also 900 Jahre Köthen. Du erinnerst dich, guck mal da drüben bei RBW. Da hängt auch noch ein Bild im Fenster. Ein altes, siehst du das?
Ja.
Und
ja, an das Logo erinnere ich mich. Und auch, wir haben ja Sachsen-Anhalt-Tag dann gehabt in dem Jahr und so. Da war
aber
ich ja,
das war die Kombination. Alle Bilder,
erzähle,
die da
ne?
hingen, sind dann in den Bildband gelandet.
Genau. Ah, okay. Also sie hat erstmal 900 Bilder rausgesucht aus dem Archiv, ne? Hat da also in der Fotokiste, die hat da so einen Schuhkarton, da sind die Bilder drin und dann 900 Bilder rausgesucht, die so groß gedruckt, in der kompletten Stadt ausgehangen und am Jahresende gab es das Ganze als Buch. Und da fragt man sich doch schon, wie bekloppt muss man sein?
Tja, wenn ich jetzt mal zu dem sogenannten goldenen Buch zurückkommen kann.
Also, dann machen wir erst das goldene Buch.
Das war ja nun wirklich, ich lasse mich nicht gerne überraschen und ich bin auch selten überrascht, aber man hat es geschafft, nach 40 Jahren mich zu überraschen, mich ins Rathaus zu locken, das kann man ja so sagen, wo ich dachte, ich muss einen Tag der offenen Tür vorbereiten, was soll ich da jetzt? Sitz da rum, warte und mit keinsten Gedanken habe ich irgendwie mit sowas gerechnet, ne? Und ich wurde dann, nachdem es hieß, der Oberbürgermeister ist im Rathaus unterwegs, kommen Sie mal mit. Und als ich dann in der zweiten Etage gelandet bin, dämmerte es. Irgendwas ist heute anders oder irgendwas ist hier. Ja, und dann traf ich auf eine versammelte Mannschaft an der Spitze Herr Hauschild. Und in seinen ersten Worten ging es halt, er stand erst so, dass dieser Stuhl mit dem Tisch, wo man sich dann platziert, wo die Fotos eigentlich alle gleich aussehen, die da sich eintragen, war erst verdeckt. Also ich wusste jetzt überhaupt gar nicht, worum es ging. Und ich sollte mir dann während seiner Rede überlegen, was ich dann da reinschreibe. Na gut, ich habe aber auch erst auf seine Rede geachtet, weil da waren da gleich im ersten Satz zwei Fragen, die ich mir dann merken wollte, um sie zu beantworten. Zum Beispiel die, wenn er mich nach diesem Buch gefragt hätte, hätte ich sofort gewusst, wer da alles drinsteht. Aber ich muss ja sagen, das habe ich dann auch gesagt, ich habe dieses Buch nie gesehen. Wir haben im Bestand den Vorgängerband. Es gibt also ab 1900 so ein, ich würde es auch gar nicht als goldenes Buch, das ist so der landläufige Titel, aber eigentlich ist es ein Gästebuch. Mhm. Und das Gästebuch ist 1900 nach der zur Rathausweihung Einweihung angelegt worden. Und da stehen dann die Honoratioren der Stadt drinne, irgendein Herzog, der gerade in war. Und dann alle Gäste, die Architekten und so weiter. Dann sind Führungen im neuen Rathaus gewesen, wo sich dann zum Beispiel der Vaterländische Frauenverein an der Spitze Schöneich-Carolat mit Madame Friedheim eingetragen haben. Und solche Geschichten sind da halt drin. Das endet jetzt irgendwann, kann ich nicht sagen genau. Und die Fortsetzung ist jetzt dieser Band, der derzeit im Zimmer des Bürgermeisters liegt. Und der beginnt 1945. Und da ich den ja dann, als ich dann da Platz nehmen durfte, noch nie gesehen hatte, habe ich dann erstmal ein bisschen geblättert und habe natürlich auf die letzten Seiten geguckt, was schreiben denn die Leute so, ne? Ja.
Und?
Und da stand dann immer so ähnlich, es ist eine Ehre. Es ist eine Ehre, das würde ich jetzt auch nicht bezweifeln. Aber das habe ich dann nicht schreiben können, weil dann kommen so aus dem Gedanken heraus, was hinterlasse ich. Und eigentlich habe ich dann sowas geschrieben wie, ich weiß nicht mehr genau, aber vor 40 Jahren habe ich das Stadtarchiv betreten und fand dann so eine Abstellkammer vor, aber toll. In die habe ich mich
schöne Abstellkammer,
ja, verliebt. Und dann war eigentlich immer mein Motto, ich bleib und mach das solange das Spaß macht. Und das hat halt bis selbst zu dem letzten nervigen 3 Wochen dauernden Umzug vor einigen Tagen immer noch Spaß gemacht. Das war eigentlich so das, was ich hinterlassen wollte. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Archivarbeit Spaß machen kann. Ich hätte natürlich auch noch ausholen können, man solle das Archiv erhalten, man soll nicht auf die Idee kommen, irgendwas auseinanderzupflücken und alles solche Sachen, aber das fällt einem da dann nicht so schnell ein. Jedenfalls war es eine tolle Überraschung und ich fühle mich da schon geehrt. Es kommt aber erst im Nachhinein, dass man das so begreift.
Hm. Ja, ich meine, man muss ja jetzt auch mal überlegen, alle anderen, die es ja jetzt auch wussten, wo dann lange vorher angekündigt ist, nehmen wir, ich glaube, zuletzt waren es die beiden Hockey-Weltmeister, die sich da auch völlig verdient eingeschrieben haben. Und dann kriegst du irgendwann die Info und dann heißt dann und dann schreibst du dich da ein und dann hast du ja eigentlich Tage, Wochen, Monate lang Zeit zu überlegen, was du da reinschreibst, ja, und ob du noch ein kleines Bildchen dazu malst oder dann
in kannst. In allen 4 Ecken soll Liebe drinstecken.
Ja, so ein Poesie.
So ein Poesie-Spruch.
Ja, oh Gott, ja. Oh Gott. Ja, das wäre so.
Ja, es ist ja so eine Art Poesiealbum der Stadt, ne?
Ja, oder mal so hoch, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Hätte ja, ne, aber tatsächlich. Huch,
hätte man auch schreiben. Huch,
ne? So, aber.
Nee, es ist schon eine schöne Sammlung, muss man dazu sagen. Und das ist auch für die Forschung dann später. Wir haben ja auch schon den ersten Band, den wir haben, immer mal ausgewertet.
War da schon ein Archivar drin?
Nein.
Premiere?
Es gab ja da noch gar keinen.
Wann gab es den ersten?
Wir haben jetzt im Zusammenhang mit dem Tag der offenen Tür mal versucht, ein bisschen über unsere eigene Geschichte zu recherchieren. Und sind da auf Erstaunliches gestoßen. Es ist nämlich fast gar nichts erwähnt.
Na toll.
Also es fing, glaube ich, 1815 an. Da jammerte man rum, dass für die polizeilichen Vernehmungen kein ordentliches Zimmer ist und die Aktenlage natürlich da auch nicht. Und man müsste unbedingt für die rathäuslichen Akten mal einen Raum schaffen. Ob man es dann gemacht hat, das ging so nicht weiter. Und dann kam lange, lange nichts. Und dann kommt 1922, also man kann fast sagen 100 Jahre später, so ein Hinweis, dass doch eine Toilette verstopft war und da lag eine Akte drin. Und das war dann der Anlass, dann wieder zu sagen, man solle doch sorgfältiger mit den Akten umgehen und die Registratur pfleglicher behandeln und man müsste doch endlich mal einen Stadtarchivar einstellen. Und okay, wenn man das dann guckt, dann hat es noch fast 30 Jahre gedauert, Denn erst 1951 ist mit meinem Vorvorgänger, Herrn Alfred Jaschke, der erste festangestellte Mitarbeiter für das Stadtarchiv, eine Stelle geschaffen worden.
Also du bist eigentlich erst die dritte offizielle Archivarin.
Ja, genau.
Gibt es denn im Archiv, ich meine jetzt, wo ihr umgezogen seid, ihr habt ja da auch ein bisschen Platz, ein kleiner Flur, gibt es denn da wie im Rathaus?
Aber
du könntest das vielleicht noch schnell.
Es gibt dann in der Zwischenzeit, also von 1922 an, Ehrenamtliche. Die waren also zuständig für die Pflege des Archivs. Da gab es dann so Sprechzeiten wie einmal in der Woche von 7 bis 8. Und die waren gleichzeitig für das Stadtarchiv und für die Bücherei, wie es damals hieß, zuständig. Da gab es einen Otto Rachold und dann gab es in der NS-Zeit einen Dr. Udo Fichtner, ein Pfarrer in Ruhestand, der war aber noch relativ jung. Das ist eine eigenwillige Begründung, warum er nicht mal Pfarrer da sein wollte.
Wie war sie? Weißt du das noch?
Es hing mit dem Nationalsozialismus zusammen, das passte da nicht und ja. Mhm. Und er ist auch ehrenamtlich dort tätig gewesen. Der kriegte eine kleine Aufwandsentschädigung. Aber er war zum Beispiel einer, der mal über die Bestände und deren Benutzung mehrere Zeitungsartikel in den 30er Jahren verfasst hat. Er wurde dann aufgrund seiner Mitgliedschaft entlassen und auch von den Amerikanern verhaftet und verschwand hier. Leider konnten wir da nicht irgendwie ein Ende recherchieren. Und dann kam man wieder auf den Otto Rachold zurück, der dann, wie gesagt, bis 51 dann immer noch zuständig war, ehrenamtlich für Bücherei und Archiv.
Und hat das müsste doch ein herzogliches Archiv, muss es doch wahrscheinlich gegeben haben.
Das ist eine andere Geschichte, das hängt ja mit dem Herzoghaus, mit dem herzoglichen Haus zusammen.
Ich überlege gerade, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass man sagt hat, wenn man in Köthen sozusagen am Schloss, zumindest bis 47 war, glaube ich, einer da, ne? Wenn man bis dahin dort ein Archiv hat, dass man vielleicht gedacht hat, es muss nicht außerhalb der Fürstenfamilie passiert sowieso nichts Wichtiges, so nach
dem
Motto.
Die fürstlichen Unterlagen, die lagen immer in Zerbst.
Ah, okay.
Also dieses herzogliche Hof- und Staatsarchiv hatte auch eigene Räumlichkeiten in Zerbst.
Ah, okay.
Und somit hat, wenn in Köthen ein Fürst irgendwas verfasst hat, ging das gleich an das Fürstenhaus. Also an das fürstliche Archiv als Haus.
Ja, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass es im Prinzip keine Notwendigkeit gesehen wurde, bis, was war es jetzt, 1922, überhaupt irgendwas anzulegen.
Man hat natürlich immer die Akten gehabt. Wir haben den Bestand ab 1391. Und diese Akten müssen ja irgendwo gewesen sein.
Auf Toilette.
Nicht alle, sie sind ja noch da. Und man hat das nicht als eigenständigen Bereich gesehen.
Ah, okay.
Man hat
irgendwer immer mitgemacht.
Hatte jeder im Schrank oder so.
Es hat jeder seine Akten im Schrank gehabt. Und bis man dann drauf kam, die zusammenzuführen und da ein Archiv draus zu machen. Und um 1900, als dann das Rathaus neu gebaut wurde, da hat man erstmalig einen Raum auch dafür gleich mit projektiert in der zweiten Etage, 30 Quadratmeter Richtung Ritterstraße, für das Archiv. Und so wird man so langsam Akten zusammengeführt haben. Das heißt, da hat aus dem Bereich jemand die Akten abgelegt, da lagen vielleicht die Ältesten mit drin. Und so ist das Archiv dann aus der Zusammenführung der vorhandenen Akten, die Kämmereirechnung haben wir 1522, die müssen immer irgendwo gelegen haben, ne? So ist das entstanden. Und ab 1946 war dann das Archiv im Markt 1 bereits untergebracht, also in dem Bereich der Bibliothek, erst ein vorderer Raum, dann verstarb eine, die dort noch eine Wohnung hatte, dann kamen die dazu. Und das waren ja, ich weiß gar nicht, 90 Quadratmeter oben und unten noch ein bisschen. Also nicht sehr umfangreich. Aber ein Archiv wächst ja. Und die Übernahmen sind dann auch immer weiter betrieben worden nach gesetzlichen Vorschriften, nach neuen Regelungen und. Und so sind wir gewachsen.
War Köthen da jetzt eine Ausnahme, dass eigentlich so gefühlt so spät ein Archiv eingerichtet wurde, so ein Stadtarchiv? Oder können da andere Städte schon auf eine hunderte Jahre, ich meine, das ist ja, wenn man sich das mal überlegt, wenn man die 1922, also wo das so mit den Ehrenamtlichen losging, war ja voriges Jahr 100 Jahre Stadtarchiv, ne?
Ja, so kann man
und das keine Fete.
Nicht so richtig machen. Nicht richtig sagen, meine ich. Das ist wahrscheinlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Vielleicht haben manche größeren Städte das schon viel eher erkannt, die Vorzüge einer ordentlichen Registratur, darum ging es ja. Und das kann ich nicht beantworten, wie das in anderen
ist. Ich glaube auch die Produktion von Akten, die nimmt ja auch exorbitant zu irgendwann. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch so im 19. Jahrhundert geht das ja, glaube ich, los, wo dann wirklich auch viel Papier produziert wird. Also da geht es, glaube ich, so der Moment, wo es dann losgeht.
Ja.
Und davor ist, glaube ich, da ist der übersichtlich, ne? Wurde, hat man sich noch kurz gefasst, da wurden vielleicht noch handschriftliche Notizen irgendwo mal abgeheftet, aber so richtig. Oder Urkunden halt. Urkunden gibt es schon länger, ne?
Die gibt es schon länger, das ist genauso ein Aktenbestand wie alles andere. Sie werden bloß jetzt anders behandelt. Aber man hat immer schon alles ordentlich notiert in der Bürokratie.
Natürlich.
Die Bürokratie war 1430 genauso wie 1630 und 1930 oder jetzt.
Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Du überspielst die Themen dann immer ganz, ganz gekonnt. Was ist jetzt mit der Ahnengalerie?
Die Ahnengalerie, die könnten wir nicht machen. Wir hätten es jetzt gleich mitgemacht, aber wir haben keine Bilder von den Ehrenamtlichen.
Nee, da fängt doch 55 an.
Ja, von Alfred hätten wir eins gehabt, ja.
Ja?
Auf so einer Leiter ganz schlecht, naja, gut.
Also Schlüssel schon abgegeben? Ich meine, ansonsten schnell nochmal rein, schnell die Bilder hingehangen.
Schlüssel ist
schon
jetzt weg, jetzt ist erledigt.
Ist ja vielleicht eine Variante, dass dann der Nachfolger genau. machen kann.
Genau. Ich gebe es weiter.
Genau, Herr Holthaus.
Genau,
ne?
Herr so Holthaus
mit dem
wird
Rücken
der Nachfolger.
Ist das dann so wie so eine Aktenübergabe oder gibt es da einen Schlüssel oder einen Staffelstab? Wie macht man das?
Jeder hat einen Schlüssel, ich gebe meinen ab und...
Und dann geht's nach vorne.
Aber gibt es keine Unterschrift? Ja, ich übergebe hiermit 2.436.314.
Nein,
schwarze Hefter.
Was ich mich ja frage, wenn man umzieht, ne, also ich glaube, jeder von uns ist ja schon mal umgezogen. Und wenn man umzieht, dann geht es einem ja ganz oft so, dass man Dinge wiederfindet, die, von denen man schon gar nicht mehr wusste, dass man sie hat. Oder die man schon seit Jahrzehnten gesucht hat. Wie war es denn beim Umzug des Archivs? Ist die Akte zum Bachhaus vielleicht aufgetaucht?
Stefan, also ein ordentlicher Haushalt, davon spreche ich jetzt vom Archiv, findet nichts noch unter den Regalböden, ganz weit unten versteckt.
Hoch hintergerutscht.
Hintergerutscht ist auch nichts. Die Akten sind alle verpackt gewesen, man hat also nicht nochmal irgendwo von vorne anfangen müssen. Akten werden schon verpackt gelagert aus allen möglichen sicherheitstechnischen Gründen, aus Feuerschutz und. Das heißt, das, was wir eingepackt haben, war eigentlich noch so der Restbestand wie Bibliothek ein bisschen, das, was ständig gebraucht wird. Oder zum Beispiel unsere umfangreiche Zeitungssammlung, die Bände, die im Regal standen, die wurden dann natürlich noch verpackt. Aber von diesen kleinen Archivschachteln wurden dann immer 3 oder 4, je nachdem, wie groß sie waren, wiederum in eine Umzugskiste gepackt. Und das ist das, was den Umzug dann auch dauern ließ.
Darf ich mal die Oberarme? Na, da ist schon etwas, ein bisschen
genau.
dazu gekommen.
Aber was war denn, wenn wir so jetzt auf 40 Jahre, wenn Sie jetzt auf 40 Jahre zurückgucken, was war das?
Das war die schönste Akte.
Nee, aber was war das, die tollste Entdeckung? Und Sie sagen, das, da habe ich mich total gefreut, weil das hätte ich nicht gedacht, dass wir das nochmal wiederfinden. Weil manchmal immer so einen Überblick über alles hat. Dauert ja vielleicht auch ein bisschen, da tauchen ja doch vielleicht immer mal, oder ist das nur ein Kirchenarchiv, wo das dann immer mal, oh, was denn das?
Es hat mich mal gefreut, relativ am Anfang, da kam ein Forscher und wollte die Akte vom ersten Anhaltischen Musikfest 1840 sehen. Da gibt es eine Karteikarte, damals hatten wir noch kein elektronisches Findbuch. Und laut Karteikarte müsste diese Akte da und da liegen. So, und da lag sie nicht. Und dann sagte mir dieser Benutzer, ja, das habe ich Ihren Vorgänger auch schon gefragt und da lag sie auch nicht da. Ja, dachte ich, nun ist die weg. Ja, was soll man denn machen? Die Akte war eben nicht da, konnte ich jetzt auch nicht mehr sagen. Und dann habe ich aber angefangen, im Markt 1 den Keller zu beräumen. Weil das auch so eine Mischung war zwischen Abstell und allem Möglichen. Und greife dort in neuere Akten. Und wenn man eine Weile da ist, dann fällt einem, dann man sieht die Papierunterschiede. So, wenn jetzt zwischen irgendwelchen Blättern von 1980 was anders ist, drin ist, guckt man sofort. Und was war es? Die Akte lag da unten. Und die ist, so die Nachrecherchierung, Vermutung, mal irgendwo zusammen mit einer anderen, ist es eine dünne Akte gewesen, gegriffen worden. Und dann kam das in den Keller und dann war die Akte halt weg. So, natürlich habe ich diesen Benutzer gleich angerufen und ihm erzählt, die Akte ist wieder da. Und dann kam er auch gleich nächsten Tag, hat sich gefreut, konnte sie endlich lesen nach so und so vielen Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Jahre er da gewartet hat. Aber das ist so das, wo man sagt, okay, das war schön, dass man das gefunden hat. Das ging auch nochmal bei einer anderen Akte so, die auch bei meinem Vorgänger in der Bearbeitung irgendwo anders mit reingerutscht ist, wo man auch sofort anhand des Papieres sah, hier ist ein anderes Papier drinne. Wenn ich da eine Akte von 30 bis 40 in der Hand habe, dann weiß ich, das Papier sieht so und so aus und dann kann da nicht so ein dickes Büttenpapier drinne sein, das fällt sofort auf. Und da war das auch so, dass irgendwas wieder ergänzt werden konnte. Ja, aber ansonsten ist in den 40 Jahren ist eigentlich, man kann sagen, jeder Tag irgendwo spannend gewesen. Also ich kann mich jetzt nicht an jeden Tag erinnern, ne? Das ist ja eigentlich ein bisschen viel. Aber es geht darum, dass man diese eigene Motivation, dort alleine erstmal zu sitzen und sich mit irgendwelchen Kisten rumzuschlagen, mal gucken, was da drin ist. Diese Neugierde, die man entwickelt, die muss man beibehalten. Und ja, und ich finde, man hat immer wieder Anregungen. Einmal dadurch, ehe man den Bestand kennenlernt, man rechnet jetzt bei unserer Größe so mit 7 Jahren Einarbeitungszeit, dann weiß man überhaupt erstmal, was man hat, aber noch nicht, was in der einzelnen Akte dann von vorne bis hinten noch alles drin ist. Das kann man auch in 40 Jahren. Da hat man den Anfang wieder vergessen, was man da schon mal gelesen hat. Und dann ist natürlich, dann die Benutzungen eigentlich, also die historisch Interessierten, wissenschaftliche Arbeiten. Es gab ja zu DDR-Zeiten unheimlich viele, die dann irgendwelche Diplomarbeiten geschrieben haben zu historischen, kötenbezogenen Themen, die dann wieder mit ihrem Thema einen auf ganz andere Spuren kommen. Und das ist ja das Interessante bei einer Akte. Man kann die ja zu keine Ahnung wie viel Themen immer wieder benutzen, ne? Da kann man unter dieser Sichtweise was finden oder unter jener. Und das ist eigentlich so das Spannende, was diese ganze Arbeit nicht langweilig werden lässt und so eine Monotonie nicht drin ist.
Geforscht wird ja auch heute noch viel. Genau. Und es soll ja sogar einen Verband der Hauptnutzer geben, habe ich gehört.
Ja, das ist so ein nicht eingetragener Verband. Und dieser Verband der Hauptnutzer haben auch diesen Eintrag initiiert. Und ja, und die haben sich so lose zusammengeschlossen, hinter meinem Rücken.
Und, Meuterei.
Meutern manchmal. Die haben einen Streikmodus.
Ein Streikmodus, wie geht ja, der?
Wie sie streiken, wenn sie mal streiken wollen. Sie lassen sich Akten bestellen. Mhm. Die werden ja dann von uns ordnungsgemäß vorgelegt und lesen sie dann nicht.
Und ist jetzt schon der Aufnahmeantrag ausgefüllt für die Zeit jetzt nach der offiziellen Archivzeit?
Welche
wird Aufnahme? Monika Knof auch eine Hauptnutzerin?
Ja, irgendwann schon. Wir haben verschiedene Projekte, die noch bearbeitet werden müssen und da muss man ja doch immer mal wieder eine Akte gucken.
Ich sehe es schon, weißt du, so, ich meine, wir kennen sie, Monika Knof ist eine herzensgute Frau, aber sie ist manchmal auch ein bisschen streng und ich sehe das schon, weißt du, sie kommt so in 3 Monaten in das Archiv und dann, Herr Holthaus, das muss dorthin, da ist es falsch abgelegt, die Kiste ist offen, oder so in der Art?
Nein, ich werde mich da nicht einmischen.
Ganz lieb
ist
und
nicht mehr, das ist dann so, meine Oma ist mit über 90 ins Heim gegangen. Ich sage, warum jetzt? Jetzt lasse ich mich bedienen.
Ach so, genau. Also und dann lässt du dir Akten liefern, genau. Und liest sie nicht. Streik. Wir haben ja eigentlich eine kleine Rubrik, die jeder Gast bei uns über sich ergehen lassen muss. Hattest du das, nimmst du das, was ich dir geschickt habe?
Wann hast du das geschickt?
Guck mal in unsere Gruppe. Da wir ja davon ausgehen, dass man im Archiv auch eine Bibel hat, aus der man regelmäßig zitiert und regelmäßig aus dieser Bibel liest, haben wir das Motto heute ein wenig abgeändert. Nein, beziehungsweise, dass man dort halt ganz, nein, anders. Ich muss anders anfangen. Deshalb macht es dir vielleicht einfach. Aber ich weiß auch, dass du sehr gerne Filme schaust, weil normalerweise heißt diese Rubrik Bibel oder Blockbuster. Und man muss zuordnen, woher stammt das Zitat? Ist es aus der Bibel oder ist es aus einem Film? Unser Beispiel dafür ist immer, ich bin dein Vater. Ne, könnte ja theoretisch aus beiden sein, das ist nicht aus der Bibel. Aber wir haben es für dich ein wenig umgeändert, um es schwerer zu machen. Und zwar heißt es diesmal Bibel oder Bundestag. Ist es aus der Bibel oder ist es aus einer Bundestagsrede zum Thema der erneuerbaren Energien? Martin.
Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
Also ich würde sagen, das ist aus der Bibel.
Warum? So was Tolles können die heute nicht mehr formulieren.
Die Formulierung, genau, die Formulierung ist es.
Ja? Ja. Wie hätte ein Politiker das gesagt?
Weiß ich nicht, ich bin kein Politiker.
Auch keine Ambitionen? Nächstes Jahr ist Stadtratswahl. Nein. Martin, was sagt der Experte? Ist es aus der Bibel oder ist es aus?
Ist es aus dem Buch Genesis?
I can't dance.
Yeah. Das ist beim
quasi
der Noah-Bund, ja, also nach der Sintflut sagt Gott das zu Noah. Der lässt den Regenbogen aufgehen und das wird nie wieder eine Sintflut geben. Aber solange die Erde nicht aufhört, wird es nicht aufhören. Glut und Hitze.
Also bla, das und dies.
Bla und blub. Und so eine schöne Aufzählung. Bla und blub. Wäre jetzt mein Tipp. Also.
Keine Ahnung, wo es herkommt. Woher soll ich das wissen?
Na, es kann natürlich auch, wir haben ja auch immer mal wieder fuchsige Bundestagsabgeordnete, die sowas dann zitieren. Und dann ist es natürlich eine gemeine Frage, weil das
also
stimmt
so Bibel
beides.
Und Bundestag.
Bibel und Bundestag.
Warte, ich hab ja tatsächlich die Stelle, ich habe in der Bibel geblättert. Es ist das erste Buch Mose, 8,22. Mhm. Ist das die Stelle?
Das ist ungefähr, die Stelle, die ich gemeint habe, ja.
Gut.
Und ich war an Bibelkunden, bin ich mal gerade so durchgekommen, aber das weiß ich.
Ich habe hier eine Seite entdeckt, ich verrate sie nicht, weil sie wird uns sehr viel weiterhelfen. Ich weiß nicht, kennst du die? Den Bibelserver, wo du im Prinzip von diesen Sprüchen zig verschiedene Übersetzungen hast. Und ich wusste gar nicht, dass die Bibel so oft übersetzt wird, weil bei Luther, dieselbe Stelle bei Luther, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und dann gibt's
das ist einfach, weil da hast du diesen Duktus, den Sprachduktus, der ist schon relativ typisch. Ne?
Genau. Mhm. Also hier Schlachter 2000, das ist also auch eine Bibel. Klingt aber ein bisschen, ja. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und, also ja klar, am Ende ist natürlich immer derselbe Spruch oder ähnlich, aber schon ein wenig Deutsch. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ja schon eine Flasche Sekt weg hier bei uns.
Fast. Ja.
Genau, ein kleiner Schluck. Okay.
Eine Frage hätte ich noch.
Aber natürlich.
Wenn man sozusagen so kurz vorm eigenen Aufhören so einen Umzug macht, überwiegt dann sozusagen die Freude, dass man jetzt geschafft hat? Oder ist man auch ein bisschen wehmütig, wenn man sagt, auch so schöne neue Räume. Sind die Räume überhaupt schön?
Ja, die Räume sind ganz toll.
So ein bisschen wehmütig, wenn man sagt, ach Mensch, ich hätte jetzt auch gerne nochmal hier gearbeitet, weil viel heller und viel schöner und vielleicht.
Mein Plan war anders, dass ich wirklich das so hinkriege mit den ganzen Regelungen, was die Rente betrifft, dass ich den Umzug noch schaffe, weil ich das ich wollte mehr oder weniger das Archiv in den neuen Räumen übergeben. Das habe ich heute mit dem Tag der offenen Tür auch noch hinbekommen, was alles ein bisschen jetzt holterdiepolter ging. Aber
oder wie man jetzt im Archiv sagt, Holthaus die Polthaus.
Aber es ist nicht wehmütig, muss ich sagen, weil ich habe eigentlich schon mir länger gesagt, jetzt reicht's. Also nicht jetzt, weil es mir nicht mehr passt oder so, sondern einfach, ich muss jetzt da aufhören. So. Und ich habe in Herrn Holthaus einen Nachfolger gefunden, wo ich weiß, das ist in guten Händen. Das war so ein Faktor, der beruhigt, wo man nicht sagt, man lässt was übrig und der nächste zerstört's. Mhm. Das ist so eigentlich so dieses Problem gewesen. Aber ansonsten wollte ich unbedingt diesen Umzug noch mitmachen, weil ich sag mal, ich habe nur ein paar Tage Erfahrung und von der Warte war das auch notwendig, muss man sagen, dass man das so geregelt kriegt, dass das in diesen 3 Wochen passiert ist. Und jetzt haben wir mit Hauruck dann das alles so eingeräumt, dass die Leute dann heute doch schon begeistert waren.
Super. Also publiziert und geforscht wird weiter?
Genau.
Ich möchte nochmal drauf zurückkommen. Du hast es vorhin nämlich super überspielt, als ich gefragt habe, als wir bei dem Buch mit den 900 Bildern waren. Ich habe vorhin so sinngemäß gefragt, wie verrückt muss man denn sein, um auf so eine Idee zu kommen? Und es ja dann, sagen wir mal, das ist ja auch so leicht gesagt, nur suche ich 900 Bilder. Und es dann auch durchzuziehen bis zum letzten Bild.
Ja, man hat mir während dieser Beratungen, es gab ja dort viele Gremien, wo man sich dann getroffen hat, im Zusammenhang mit der Gestaltung ist, diese Festlichkeit und auch im Rahmen dann des Sachsen-Anhalt-Tages, der in Köthen stattfand. Na, wenn es denn nicht 900 sind, wer zählt die nach? Aber das ist dann so ein, wir haben gleich die Nummern reinsetzen lassen. Ne?
Aber da hätte der Schuster die schlechtesten Schuhe.
Ja, wenn ich es, im wahrsten Sinne eher.
Was? Oh nein!
Wenn ich gesagt habe, ich hänge 900 Bilder auf, dann muss ich auch 900 irgendwo so zusammenstellen, dass die zum einen dann auch in der größeren Weise reproduzierbar waren. Das war noch das zweite Problem. Hm. Bilder haben wir viele, manche sind von der Qualität so schlecht, dass man die nicht in dieser A1 oder A0? A1.
Ja,
A1 Größe dann machen kann. Und so dass wir dann die jetzt noch schön sind, aber aufgrund dieser ganzen Fenstergeschichte auch ein paar kleinere, so A3-Kopien, da konnte man welche nehmen, die dann nicht so von der Qualität so groß waren. Am besten machten sich dort die Vorlagen von Glasnegativen. Die kann man, ein Glasnegativ ist irre, wenn man das digitalisiert. Man kann das, da kann man bis in die Fenster und sonst wohin gucken. Und was dann toll war, ich hatte Mitstreiter, die im Vorfeld dann vom Bahnhof aus, die Friedrich-Ebert-Straße lang, durch die Weintraubenstraße, durch die Schalaunischen Straße, alle Besitzer von irgendwelchen größeren Schaufenstern schon im Vorfeld mal befragt haben, ob die so ein Bild hinhängen würden.
Ah ja.
Ja, und dass man auch weiß, 900 Bilder kamen dann geliefert. Die haben wir so verteilt. Das ist ein Riesenberg. So, und dann und nimmt man mal drei und hängt sie irgendwo hin. Dann sieht man ja auch nicht, das war wie beim Umzug.
Dass da drei weg sind, ja.
Man hat eineinhalb Wochen umgezogen und es fehlte eigentlich noch gar nichts. Und so war das bei den Bildern. Wir hatten Helfer, die dann verteilt haben, die Leute überredet haben, nehmt ein Bild, hängt's hin. Und wir haben die Läden damals kennengelernt in ihren hintersten Winkeln, wo wir durchkrabbeln mussten, um irgendwas aufzuhängen. Und wenn wir dann so ein großes Schaufenster kriegten, wie damals hier vorne Deichmann, konnten da gleich dann 5, 6, 7 Stück, dann ruckte das so. Und da haben wir auch, ich glaube, mehrere Monate gebraucht, um die aufzuhängen. Und und während dieser ganzen Geschichte des Aufhängens wurden wir ja schon von den Leuten beobachtet. Und da sind eigentlich die Leute drauf gekommen, die Bilder müssten in einen Bildband. Der war im Vorfeld nicht geplant. So, und dann dachte ich, ja, haben sie recht. Ja, und dann haben wir uns an diesen Bildband gesetzt und wir haben ja drei Auflagen drucken müssen. Die erste war innerhalb von 4 Stunden, war die alle.
50.000 Auflagen.
Nein, so viel waren es nicht. Aber ging noch nie so schnell eine 900er Auflage weg. Wie da beim ersten Mal.
Der Rest ist Legende, ne?
Der Rest ist Legende, alles Legende.
Woran bist du jetzt dran? Was wird gerade geforscht? Hast du schon
ein
Thema?
Wir haben ein neues Projekt und zwar nennt sich das dann Hausgemachtes. Wir haben ja vor ein paar Jahren haben wir Friedhofsführungen gemacht, wo wir Geschichten von Personen an deren Gräbern erzählt haben.
Geschichten aus der Gruft, genau.
Aus der Gruft. Und jetzt erzählen wir die Geschichten von Häusern mit ihren Bewohnern. Also wir suchen uns ein Haus aus, gucken, ob wir was finden zum Haus, wann gebaut, von wem gebaut und wer hat da drin gewohnt. Und man kann in manchen Häusern nicht alle Leute irgendwie beschreiben oder findet dann irgendwelche Geschichtchen drüber. Aber so ein, zwei, was so passt. Und da haben wir schon mindestens 12, 14 Häuser, auch wieder ein Team aus den Publizierenden unserer Regionalgruppe Köthen, des Vereins Anhaltischer Landeskunde. Und das wird dann so eine mehrbändige Reihe, wo wir zu unserem Tode dran arbeiten könnten.
Ich sehe euch schon hier sitzen und darüber berichten. Wir kommen langsam zum Schluss. Dankeschön erstmal für 40 Jahre Archivarbeit.
Immer wieder.
Und also die Finger sind schon ganz rau vom Abheften. Und jetzt können sie endlich stricken. Und wir haben,
du hast Fantasien.
Wir haben zum Ende, ja traditionell, das kennst du ja auch schon, unsere Sonntagsfrage.
Ja.
Das heißt, der 30. April steht an, ein Tag vor dem Tag der Arbeit. Und da geht es doch bestimmt auch um die Arbeit. Ist da wieder quasi Quasimodo Arbeit dies?
So oft haben wir den nicht. Misericordias Domini ist da.
Was? Misericordias? Was ist
Domini,
das?
Domini ist die Barmherzigkeit.
Ah, okay.
Genau, aber ich würde euch gerne eigentlich alle einladen um 14 Uhr am 30. Nee, Quatsch. Nee, ist nämlich der Sonntag Jubilate. Ha, der ist einfacher. Der 30.
Sonntag
Jubilate. Letzte Woche war doch Misericordias Domini.
Ja, wie kommst du jetzt? Mein Gott.
Jubilate ist. Und Es geht um die Endzeit und den Blick auf die Endzeit. Aber ich will euch eigentlich einladen, um 14 Uhr ist doch der Gottesdienst 30 Jahre Kinderheim in, also eigentlich 75 Jahre Kinderheim in Köthen. Aber 30 Jahre ist es in unserer Hand von der Jakobsgemeinde. Und da ist 14 Uhr Gottesdienst in St. Jakob, Festgottesdienst mit den Kindern vom Kinderheim, mit den Mitarbeitenden und so. Herzliche Einladung dazu, kommt vorbei und feiert ein bisschen mit uns. Das wäre schön. 14 Uhr in St. Jakob, 30 Jahre Kinderheim.
Schön.
Ja. Okay, und was war jetzt mit der Endzeit?
Ach so, naja, also morgens 9.30 Uhr ist natürlich auch wahrscheinlich ein normaler Gottesdienst. Da geht es um den Blick auf die Endzeit. Wie wird es gewesen sein dann? Also die Jünger fragen, wie Jesus kündigt an, dass er sterben wird und er dann irgendwann weg ist. Und dann fragen sie ihn, was ist denn dann und wie wird es denn dann sein? Und Jesus sagt dann, es wird ein bisschen traurig werdet ihr sein, aber am Ende werdet ihr euch freuen. Und das ist so ein bisschen der Blick darauf, wie wird, wenn er zurückkommt, wird es alles gut. Bis dahin müsst ihr mal ein bisschen aushalten, so nach dem Motto. Und er vergleicht das dann so ein bisschen mit Geburtsschmerzen als Bild. Erst tut's weh, aber dann ist es schön.
Also es ist ja eigentlich besser, Moni, hätte ja der Text nicht sein können, so zum offiziellen letzten Arbeitstag. Ne? Erst wird es ein bisschen schlimm sein, aber dann werden wir uns freuen. Und es wird jetzt schlimm, bis sie zurückkommt.
Und man sollte vielleicht am 30. dann abends noch den Film schauen, Ein Apriller 30 Tage mit Angelika Waller. Wunderschön.
Sehr gut. Jetzt haben wir noch einen Filmtipp. Oder bei Purgisnacht feiern, weil die ist ja auch noch.
Ach, die ist auch noch, genau. Genau, und in Thurau ist Maibaum aufstellen. An diesem Wochenende. Lohnt es sich.
Ne? Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann macht das gern über Facebook zum Beispiel oder auch über unsere Adresse kircheanhalt@kircheanhalt.de.
Genau.
Wir sagen tschüss, danke und winke, winke.
Tschüss.
So. Kriegen wir eigentlich auch eine eigene Akte?
Eine Podcast-Akte.
Eigentlich sind wir ja wie so eine digitale Akte.